Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir ja schon in der Lesung gehört, Markus 2 in den Versen 1 bis 12, die Heilung eines Gelähmten. Wenn wir solche Geschichten hören, dann könnte es sein, dass wir vielleicht die Frage stellen, warum wird uns in der Bibel über so etwas berichtet? Da ist jemand krank und Jesus kommt und macht ihn wieder gesund. Und warum passiert das heute nicht mehr? Darauf wollen wir schauen. Eine große Menge versammelt sich vor einem Haus, heißt es. Und es war ein solches Gedränge, alle wollten Jesus hören und sehen und einige sicherlich auch geheilt werden. Es ist so, als hinge ein Schild an der Tür, heute ist der Doktor da, kommen Sie rein, herzlich willkommen. Und in der Praxis Jesus, des Heilers, ist dieses große Gedränge. Ja, das war wohl früher so. Und ich glaube, was wir immer schauen müssen, wenn wir heute in der Bibel lesen und mit Texten zu tun haben, die mindestens 2000 Jahre alt sind und einige im ersten Teil der Bibel, im ersten Testament noch viel älter, dann können wir sie nicht so lesen, als hätten wir uns gerade auf der derzeit stattfindenden Buchmesse ein aktuelles Buch gekauft, das mit aktuellen Fragestellungen und mit unserem Denken verbunden ist. Vieles war früher anders. Und darauf möchte ich heute blicken. Es gab damals eine völlig andere Vorstellung davon, was Krankheiten sind. Früher gab es das Bild, dass Krankheiten mit Dämonen zu tun haben, mit Besessenheit. Das kommt so in unserer christlichen Praxis kaum noch vor und begegnet uns allenfalls in düsteren Nachrichten oder in Horrorfilmen, dass Dämonen über Menschen kommen. Das war damals das Bild, das man hatte und die Vorstellung, ein Dämon gewinnt Macht über einen Menschen und wenn dieser Dämon ausgetrieben ist, dann ist wieder alles gut und die Krankheit ist weg. Oder eben wie hier bei Markus, ein wenig moderner für die damalige Zeit schon beschrieben, es sind die Sünden der Menschen, die ihn krank machen und wenn man die Sünden bekennt und einem die Sünden vergeben werden, dann ist alles wieder gut. Wenn Sie nun Ärzte und Ärztinnen heutzutage fragen würden, Herr Doktor, Frau Doktorin, ich komme zu Ihnen, weil ein Dämon von mir Besitz genommen hat, können Sie mir da helfen? Dann wäre wahrscheinlich die erste Assoziation dieser Person, es könnte sich um ein psychiatrisches Problem handeln. So haben sich die Zeiten geändert. Heute gehen wir davon aus, dass Krankheiten entweder daher kommen, weil wir dazu schon die Anlage in unseren Genen haben, eine sogenannte genetische Disposition. Und häufig ist es ja auch so, dass Krankheiten, die in einer Familie auftreten, auch bei mehreren dieser Familie auftreten, weil das eben durch die Gene, durch das Erbmaterial bestimmt ist. Eine zweite Vorstellung ist, dass unsere Gesundheit und Krankheit abhängt von unserer Lebensweise, wie wir uns ernähren, was wir zu uns nehmen, wie wir leben, wie viel Stress wir uns aussetzen oder wie sehr es uns gelingt, entspannt und ruhig ins Leben zu gehen. Resilienz heißt das neue Zauberwort unserer Zeit. Oder aber auch, welchen Umwelteinflüssen wir ausgesetzt sind, wie sauber und gesund das Wasser ist, das wir zu uns nehmen, wie wenig belastet oder gar nicht belastet die Nahrungsmittel sind, die wir essen. Krankheit, früher, so wie in der Bibel beschrieben, von dem Gelähmten und so, wie wir heute Krankheit anders wahrnehmen. Vielleicht sind das doch zwei verschiedene Geschichten. Das, was da passiert, wie in damaliger Vorstellung Krankheit geheilt wurde und was wir heute über Krankheiten wissen. In der Lutherbibel ist das Kapitel die Heilung eines Gelähmten mit den Worten der Gichtbrüchige unterschrieben. Offensichtlich litt dieser Mensch so stark an Gicht, dass er nicht einmal mehr laufen konnte, auf einem Bett lag, hieß es, wobei wir uns das nicht als ein Bettgestell vorstellen müssen, das von den vier Freunden getragen wurde, sondern als eine Schlafmatte, die ausgerollt wurde und die transportiert wurde. Erstaunlich an dieser Geschichte ist diese Sache mit der Sündenvergebung, bevor es ja zur tatsächlichen Heilung und auch zur Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten kommt. Wenn wir den Text aus heutiger Zeit betrachten, dann könnte für uns ein interessanter Aspekt sein, was sind eigentlich heutzutage unsere Sünden, die uns sozusagen krank machen, die uns von Gott entfernen, unsere Sünden, die der Vergebung bedürfen. Was sind unsere Dämonen, die uns bestimmen und von denen wir letztendlich besessen sind? Dies wahrscheinlich eher im übertragenen Sinn. Unsere Sünden, das ist das. Und selbst Sünde ist ja ein altmodischer Begriff, der außer in Kirchen und im Zusammenhang mit Diäten, das kennen Sie, man macht eine Diät und sagt, heute habe ich gesündigt, es war ein Stück Sahnetorte, da taucht es in unserem Wortschatz noch auf. Was macht das, was Sünde ist? Wenn wir sündigen, wenn in dieser Welt gesündigt wird, dann wird die Welt schlechter. Dann achten wir nicht auf unsere Nächste und unseren Nächsten. Dann sind wir vielleicht von Überheblichkeit getragen, besser zu sein als die anderen. Dann tragen wir vielleicht den Gedanken in uns, dass wir uns besser fühlen können, wenn wir andere schlecht machen, sie ausgrenzen, sie an den Rand schieben, weil sie irgendwie anders sind. Dann sind wir von dem getragen, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen, uns so wichtig finden und andere nicht wahrnehmen. Und vieles andere mehr, was diese Welt schlecht macht. Schlechtes Denken, schlechtes Handeln, in einem schlechten Geist unterwegs sein. Das macht unsere Welt schlechter. Und dagegen steht das Bild, das Jesus den Menschen gebracht hat, das Bild vom Reich Gottes. Das ist nicht etwa, wie es lange in der Geschichte unserer Kirche erzählt wurde, die Vorstellung, nach dem Tod wird alles gut. Diese Vorstellung gibt es auch, aber die ist nicht verbunden mit dem Reich Gottes. Reich Gottes heißt, es wird gut hier auf dieser Erde, auf der man so viel Schreckliches, so viel Bedrohliches sieht. Auf dieser Erde kann alles gut werden, alles gerecht werden. Es kann Frieden und Liebe unter den Menschen geben. Als Jesus das den Menschen damals erzählt hat, da lebten die in einem Land, in dem die Römer die damalige Weltmacht das Land besetzt hat und ihre Macht demonstriert hat. Die Rechte des jüdischen Volkes eingeschränkt hat, auch wenn uns das heute erschreckt, was diese Einschränkung des Rechts heißt, nämlich das Recht eingeschränkt, die Todesstrafe auszuführen. Das finden wir moralisch etwas bedenklich. Unsere Zeiten, auch da sieht man wieder, haben sich geändert. Zu biblischen Zeiten, also vor ungefähr 2000 Jahren, gab es keine Kultur, die nicht die Todesstrafe kannte. Das gehörte einfach damals zum Rechtswesen dazu. Erst sehr viel später in der Geschichte erkannten Menschen, dass sie nicht über den Tod verfügen können und dass Tod keine Strafe ist und nicht in den Händen der Menschen liegt. Damals war die Todesstrafe im jüdischen Recht das Steinigen gewesen. Das römische Recht hat gekreuzigt. Und wir sehen es, auf unseren Altären liegt kein Stein, sondern auf unserem Altar steht ein Kreuz. Dann wissen wir, wer hingerichtet hat. Diese Kreuze, die sind ein Symbol für das Unrecht, für die Sünde der Menschen, für das schlechte Handeln, für das Denken an sich selbst und nicht an die anderen. Für alles Tun, dass es mir gut geht und den meinen, und wenig oder gar nichts tun für die anderen. In der Geschichte, die wir vorhin gehört haben, von dem Gelähmten, der auf der Matte von den Freunden gebracht wird, hören wir ein paar Dinge, die uns vielleicht auch heute noch etwas sagen können. Wir hören, dass vier Freunde den Kranken bringen, den Gelähmten, der sich nicht selber bewegen kann. Auch da merken wir, wie die Zeiten sich verändert haben. Damals war der Rollstuhl noch nicht erfunden. Würde die Geschichte heute erzählt werden, würde vermutlich der Gichtbrüchige, wenn er nicht behandelt werden kann oder tatsächlich etwas vorliegt, was nicht behandelbar ist, in einem Rollstuhl dorthin fahren. Damals wurde er auf einer Matte getragen. Das Faszinierende an dieser Geschichte finde ich, die vier Freunde haben nicht gesagt, du kannst dich nicht bewegen, du liegst auf deinem Bett, auf deiner Matte, wir gehen mal und gucken, wie es bei Jesus ist. Da ist heute was los, in dem Haus ist ein solches Gedränge und für dich ist das gar nichts. Da ist es viel zu voll, da schubsen dich die Leute und am Ende schubsen sie dich von deiner Matte runter und es geht dir noch viel schlechter. Nein, sie packen die Matte, jeder in einer Ecke und tragen zu viert diese Matte. Und mehr noch, sie sehen ein solches Gedränge, dass sie merken, es ist kein Durchkommen. Und wie das damals bei den Häusern war, man konnte an einer Treppe auf der Seite aufs Dach gehen und dieses Dach bestand häufig nur aus Dachbalken, wo dazwischen Matten oder Tücher gelegt waren, die man auch entfernen konnte, wenn man die Sonne ins Haus reinlassen wollte. Und wenn es draußen zu warm war, dann wurden diese Tücher oder Matten oder was immer man dort hatte, Palmwedel, draufgelegt, um das Dach zu verschließen. Wenn das Dach geöffnet wurde, war das also keine Arbeit, dass Dachziegel entfernt wurden und man in dieses Haus eindrang, sondern etwas, was man kannte. Und sie lassen den Freund hinab, dass er direkt vor Jesus mit seiner Matte liegt. Heute haben wir einen Begriff dafür, was dort passiert, und damals ahnten die Leute nicht, was sie taten. Heute nennen wir das Inklusion, dass Menschen mit Behinderung einfach dabei sein können. Damals taten das die Freunde, ohne zu wissen, dass das ganze Inklusion heißt. Er war dabei, er gehörte dazu, er war ihr Freund. Und natürlich kam er mit und natürlich fanden sie eine Lösung, was zu tun ist, dass auch er Jesus sieht. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus. Und das führt gleichzeitig bei den Schriftgelehrten zum Entsetzen. Die Sünden sind vergeben. Das ist eine Aussage, die tröstlich sein kann, wenn man merkt, dass man Dinge tut, die falsch sind. Vielleicht kennen Sie auch die Momente. Ich meine nicht die, wo wir dastehen und denken, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir sind die Sieger. Die gibt es auch, die Momente. Aber die Momente, in denen wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, vielleicht es keinem Menschen sagen, aber es denken, dass da etwas falsch war, was wir gemacht haben. Dass wir gar nicht wissen, wie wir das wieder gut machen können. Dass wir tief verzweifelt sind, dass wir gebeugt zu einem anderen Menschen gehen und uns die Worte fehlen, dass wir um Entschuldigung bitten können. Das ist das Gespür, dass wir gesündigt haben, dass wir etwas falsch gemacht haben, an einem anderen Menschen etwas getan haben, was Schaden zufügt, was nicht gut ist für den anderen oder die andere. Etwas getan haben, was der Entschuldigung bedarf. Wir haben zwei Ausdrücke dafür, die sehr verräterisch sind. Wir haben den Ausdruck, ich entschuldige mich und ich bitte um Entschuldigung. Wenn ich mich entschuldige, dann nehme ich selbst die Schuld von mir. Ich entferne die Schuld, ich entschuldige mich. Wenn ich um Entschuldigung bitte, brauche ich mein Gegenüber, das sagt ja, ich vergebe dir. Oder auch, nein, ich kann das nicht vergeben. Das Erkennen der eigenen Schuld, der eigenen Sünde, die Bitte um Vergebung und die neue Chance, anders weiterzumachen und neu zu beginnen. Das ist das, was uns heute die Geschichte vom Gelähmten, vom Gichtbrüchigen erzählt. Sie erzählt uns von unserer Sünde, der Sünde unserer Zeit, unseren Dämonen sozusagen, und von der Chance zur Heilung, um Vergebung zu bitten, um Entschuldigung zu bitten, dass Schuld von uns genommen wird und wir ganz neu weitermachen können und etwas tun, dass es gerechter wird auf dieser Welt und es mehr Frieden gibt und Liebe, dass das Reich Gottes kommt. Wie wir es ja auch immer im Vaterunser beten mit den Worten, dein Reich komme. Das, genau das ist damit gemeint. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und dass wir keine Angst davor haben müssen, all das zu tun und selbst zu erkennen, um Vergebung zu bitten, sondern dass wir getragen sind von Gott, das singen wir jetzt. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst.